Störche sind eigentlich nicht mit ihrem Partner verheiratet, sondern mit ihrem Horst. Also die Bindung zur Immobilie ist stärker als zum Partner.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo, liebe Vogelfans, herzlich willkommen zu Reingezwitschert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder da bist im Studio, Fabian. Ich freue mich immer, mit dir hier aufzunehmen.
Gleichfalls, dankeschön.
Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Vogelfakt 54, denn wir haben die 54. Folge.
So ist es, die 54. Folge. Und zwar 54, so viel Karten hat ein großes Kartendeck mit Jokern. Und auch Vögel spielen tatsächlich. Also es gibt zum Beispiel Studien an jungen Keulgraben, die Gegenstände immer wieder aufheben, hochfliegen, fallen lassen und selbst oder ein anderer Keulgrabe fängt sie auf. Das fand ich ziemlich cool. Spielen ist immer natürlich so eine menschliche Perspektive, aber da ist zumindest kein Zweck hinter, sodass die das als positives Spiegel-Sozialverhalten gewertet haben. Anderes Beispiel, das ging auch so ein bisschen durch die sozialen Medien, waren, glaube ich, Nebelkrähen, die von so einem vereisten Dach sind die so runtergerutscht und so ein bisschen Putzelbaumelichter, das fand ich auch sehr schön. Also, Vögel spielen auch.
Schön. Und ich sehe ja auch gerade aus meinem Blickwinkel, da nickt noch ein dritter Kopf im Studio.
Wir sind heute zu dritt.
Genau, wir haben uns nämlich einen Experten eingeladen, nämlich den Paul Dörfler. Hallo.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Du bist ja aus einem ganz speziellen Grund hier, denn wir reden heute über das Liebesleben der Vögel. Und da bist du einer der Experten, weil du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, dein letztes Buch, dein aktuelles aus 2024, was ja auch so heißt, das Liebesleben der Vögel. Und du bist ja nicht nur Schriftsteller, du bist ja auch Umwelt- und Naturschützer, du bist Ökochemiker, Studierter und ja, nicht zuletzt auch Preisträger von Umwelt- und Literaturauszeichnungen. Und über all das werden wir wahrscheinlich im Verlauf der Folge noch sprechen. Erst einmal schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier ins Studio zu kommen und live mit uns zu reden. Bevor wir vielleicht durchstarten, eine erste Frage an dich. Welche Vogelbeobachtung hat dir denn zuletzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert?
Ja, vor 2 Wochen bin ich abends in die Elbauen spaziert und da habe ich ein Nest entdeckt mit 2 großen Eiern. Und das waren Eier von Graugänsen am Abend. Und nächsten Morgen bin ich denselben Weg gegangen und war gespannt, was ich vorfinde. Und siehe da, da waren nicht 2 Eier drin, nicht 3 Eier, sondern plötzlich 4 Eier. Ui. Da musste ich doch schmunzeln, weil das hat mich erinnert an Dreiecksbeziehungen. Offensichtlich 2 Weibchen und ein Männchen.
Okay, siehst du, die Verbindung hätte ich gar nicht geknüpft.
Ich freue mich schon auf den Hauptteil. Da werden wir nämlich genau über sowas reden, über verschiedene Beziehungsmodelle von Vögeln. Da passiert nämlich eine ganze, ganze Menge. Aber vorher haben wir auch noch eine Zuhörendenfrage von euch und die lese ich jetzt mal vor. Die kam von Jona per Mail zum Thema Jungenfütterung. Wir haben einen Nistkasten mit Kohlmeisen vorm Fenster. Die Eltern sind gefühlt den ganzen Tag am Füttern. Ich verstehe gar nicht, wie die so schnell Nachschub holen können. Wie oft am Tag füttert eine Meise ihre Brut und wie kräftezehrend ist das für die Eltern? Was sagt ihr dazu?
Also man muss ja erstmal festhalten, Nachwuchs zu haben oder Nachwuchs großzuziehen, ist die größte Investition eines Individuums, einer Art. Also es geht ja um den Erhalt der eigenen Gene, es geht um den Erhalt der eigenen Art. Und deswegen ist es natürlich für die Elternvögel enorm wichtig, da viel rein zu investieren. Und die Jungaufzucht ist, glaube ich, die kostenintensivste Phase im Leben eines Vogels, eines jeden Tieres eigentlich. Und die Fütterungsaktivität, kann man ganz klar sagen, bei Vögeln im Speziellen, hängt auf jeden Fall davon ab, wie häufig sie füttern, also wie häufig sie das Nest anfliegen, wie viel Nahrung sie pro Anflug mitbringen und natürlich auch von der Qualität der Nahrung. Also wenn es sehr gehaltvolle, sehr energiereiche Nahrung ist oder proteinreiche, dann müssen sie wahrscheinlich nicht so häufig fliegen. Ja, ne?
Fettes Heupferd anschleppst, ist besser als 3 kleine Räubchen.
Ne, das muss man natürlich dann auch erstmal in den Schnabel reinkriegen von so einem Jungvogel. Und was man auch sagen kann aus ökologischer Sicht ist, die Fütterung der limitierende Faktor für den Fortpflanzungserfolg. Das heißt also, wenn ich sehr viele Eier lege, die dann aber nicht füttern kann, die Jungvögel, dann ist klar, dann wird das nichts. Also deswegen gibt es bei den Arten diese artspezifische Eianzahl. Und weil du, Jona, gefragt hast, wie oft eine Meise täglich füttert. Und ich habe einen Artikel gefunden, eine finnische Studie aus den 90er Jahren. Da hat man das an Weidenmeisen untersucht. Und da ist es so, dass die Nestlinge unterschiedlich häufig gefüttert werden. Am Anfang sind sie ja noch klein, da werden sie also weniger häufig gefüttert. Und in den ersten 3 Tagen oder im Alter von 3 Tagen fliegt so ein Meisenpaar 170 Mal am Tag das Nest an, um die Tiere zu füttern. Und wenn die älter werden, also im Alter von 10 Tagen, sind es dann über 250 Mal am Tag, die das Nest angeflogen wird. Und pro Stunde sind das ungefähr 30 Mal am Anfang und ungefähr 40 Mal dann im späteren Alter. Ja, und dann so mit 14 Tagen sind sie dann Flügge und dann geht die Kurve wieder so runter.
Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man das jetzt mal so, also wir reden von beispielsweise, wenn Paul jetzt die Graugänse beobachtet, die schlüpfen und sind schon so süße kleine gelbe Federbällchen. Und die sind schon selbst Nestflüchter, die sind schon selbst unterwegs. Aber eben diese Nesthocker, die gefüttert werden, ich habe das mal ausgerechnet, wenn wir jetzt sagen, Martin hat gesagt, so 200 Mal fliegen die das pro Tag an, wenn jetzt ungefähr 18 Tage teilweise die Jungen füttern, die werden ja auch noch außerhalb vom Nest ein bisschen weiter gefüttert. Und nehmen wir mal an, ungefähr in jedem Schnabel sind so 1,5 Insekten, dann wären das über 5000 Insekten oder andere Tierchen, die da pro Brut investiert werden. Bei Mehlschwalben habe ich eine Zahl gefunden, von über 100.000 Insekten werden pro Brut verfüttert. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, den Vogelnachrichten.
Die Vogelnews.
Wir haben euch heute eine Nachricht mitgebracht und es geht um den häufigsten Brutvogel Deutschlands. Paul, welcher ist das? Weißt du das?
Ja, natürlich. Die Frage stelle ich auch immer wieder. Die meisten Leute sagen natürlich der Spatz, aber es ist natürlich der Buchfink.
Der Buchfink, ja. Genau. Und der Titel, den ich mir ausgesucht habe.
Ich möchte ihn vorlesen.
Okay, liest du vor.
Vom Rufen in die Traufe. Neue Erkenntnisse zum Regenruf beim Buchfink.
Genau. Hast du ihn zufällig gerade parat, den Regenruf?
Ja, ich schau mal.
Also ich kann mir vorstellen, vielen von euch ist dieser Ruf, der Gesang, man weiß es nicht so genau, bekannt. Und ja, ich habe da nämlich jetzt im aktuellen Der Falke, in der aktuellen Ausgabe wurde diese Studie, also eine Studie, die dazu jetzt rausgekommen ist, kurz vorgestellt. Und zwar geht es um eine Forschungsarbeit am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Ich glaube, die hatten wir letztens schon. Das ist ein relativ neues Institut. Ich glaube, erst seit 2 Jahren hier in Deutschland ansässig. Und die haben sich in ihrer Arbeit dem Regenruf des Buchfinks gewidmet. Und die eigentliche Funktion dieses Rufs ist noch relativ oder weitestgehend unbekannt. Also es ist eher ein Rätsel. Was man aber weiß, ist, dass man den nur während der Brutzeit hört. Und deswegen gibt es verschiedene Hypothesen, warum der Buchfink diesen Regenruf benutzt. Es könnte ein Ersatzgesang sein für Revierkämpfe, ist eine Hypothese. Es könnte ein Alarmruf sein für Prädatoren oder der Kommunikation innerhalb des Paares dienen. Und was diese Studie jetzt mittels Playback-Experimenten herausgefunden hat und mittels Feldbeobachtung ist, dass aggressive Verhalten bei Regenrufen geringer zu sein scheint als beim klassischen Gesang des Buchfinks. Und was man auch festgestellt hat, wenn man Stimmen von Prädatoren vorgespielt hat, dass das durchgehend den Regenruf ausgelöst hat. Okay. Und deswegen, und zwar immer, wenn ein Weibchen anwesend ist. Und deswegen sind sie zur Erkenntnis oder zu dem Fazit gekommen, es passiert während der Brutzeit, es passiert immer während der Anwesenheit eines Weibchens und im Zusammenhang mit Prädatoren. Und deswegen glauben sie, dass das ein spezifischer Alarmruf ist im Zusammenhang mit der Abwehr von Nestprädatoren.
Das war die Erkenntnis. Nur vor Weibchen.
Nur vor Weibchen.
Das ist ja verrückt. Ich dachte, das war so ein ganz normaler Kontakt- oder Alarmruf. Und warum heißt er eigentlich Regenruf? Wisst ihr das?
Weißt du das, Paul?
Ja, weil man früher annahm, dass der Buchfink Regen ankündigt.
Ja.
Ja, man hatte damals keinen besseren Wetterbericht, als den Vogel zuzuhören.
Ja, es gibt ja auch das Sprichwort, werden die Schwalben tiefer fliegen, wird es Regen Wetter geben. Da muss man sagen, das steckt viel dahinter.
Absolut, kann man auch gut beobachten.
Ja, kann man richtig schön beobachten. Übrigens, jetzt hier schon mal ein kleiner Spoiler oder ein kleines Freuen für euch alle und von uns auch. Es gibt bald eine Folge zu solchen Vogelweisheiten und zwar mit Hanna Assier. Wir freuen uns schon drauf.
Ja, und wenn ihr mehr zu dieser Studie erfahren wollt, wir verlinken euch die Originalstudie in den Shownotes und schaut auch gerne mal beim Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz vorbei. Da veröffentlichen sie auch regelmäßig ihre neuen Studien und da gibt es immer wieder auch mal Vogel-Content zu sehen.
Thema der Woche.
Kommen wir zu dem Liebesleben der Vögel. Da freue ich mich schon drauf. Paul, ich habe dein Buch ja auch schön bei mir liegen. Und das Liebesleben der Vögel ist allgegenwärtig. Wir hören Gesänge, wir sehen die Schönheit der Vögel, die letztendlich auch zum Beeindrucken der Weibchen da sind. Und natürlich sind wir Jungvögel. Da wird es auch vorher irgendein Liebesleben gegeben haben. Sonst wären keine Jungvögel da. Da Da findet keine, weiß nicht, vegetative Vermehrung statt. Wir haben schon ein paar Podcast-Folgen zu dem Thema. Also es gibt zum Beispiel Folge 3, die Paarung, Talk Birdie to Me, oder es gibt eine Folge Jungvögel, Eier und Gelege gibt's, und eine extra Folge zum Kuckuck. Der ist nämlich ein ganz spezieller, und das ist auch einer von 30 heimischen Vogelarten, der hier in dem Buch vorkommt, das ich in den Händen halte. Ja, Paul, wie kam es dazu? Welche Arten haben dich besonders beeindruckt?
Das kann ich schwer sagen. Alle Arten, die ich in diesem Buch schildere. Also man muss wissen, dass ich eigentlich gar nicht so der geborene Ornithologe bin. Ich bin ja mit Hühnern, Enten und Gänsen aufgewachsen. Und das sind auch Vögel. Aber die dienten anderen Zwecken als der Beobachtung, sondern die stillten unseren Hunger. Und mit Schwalben bin ich aufgewachsen. Die gab es damals bei uns im Stall. Und es gab jede Menge Fliegen und damit auch jede Menge Futter. Und ich staunte als kleiner Junge jedes Jahr, wenn sie ihr Nest bauten und dann die Jungen fütterten, ja, so fast im Minutentakt. Ja, und es hat lange gedauert bei mir, ehe ich zu den Vögeln wieder gekommen bin. Und das hängt eigentlich mit meiner Ausbildung zusammen. Ich bin Naturwissenschaftler und ich habe natürlich schon vor 40, 50 Jahren mitgekriegt, dass wir vor Problemen stehen. Ja? Und diese Probleme sind bis heute nicht gelöst. Die größten Herausforderungen der Menschheit, kann man sagen. Und wie löst man diese Probleme? Indem man Wissen sammelt, Wissen vermittelt und Menschen begeistert und Menschen mitnimmt. So, man kann das auf sachliche, wissenschaftliche Ebene tun, Sachbücher schreiben. Aber ich habe dann gemerkt, also so dolle viel Menschen interessiert das nicht. Und dann habe ich begriffen, dass man dieses Thema emotionalisieren muss, weil mit Fakten erreicht man nicht so viele Menschen wie mit Emotionen. Mhm. Ja, und da fielen mir eben die Vögel ein, ja. Und nicht nur die Vögel, sondern auch die Liebe. Die Liebe ist ja auch eine starke Emotion. Und da ja Vögel auch Gefühle haben, ja, was wir lange Zeit ja nicht so richtig wahrhaben wollten, haben sich die Vögel angeboten, um dieses Thema in eine breite Öffentlichkeit zu tragen.
Okay, das erklärt also auch die zahlreichen anderen Titel, die sich mit Vögeln und der Fortpflanzung beschäftigt. Ich wollte jetzt nicht den Wortwitz machen, aber du hast zum Beispiel Nestwärme geschrieben 2019 oder Liebeslust und Ehefrust der Vögel, finde ich auch sehr interessant, den Titel 2013, und Die Liebe der Vögel, dein erstes Buch wahrscheinlich zur Thematik 2009.
Bildband ist das erste.
Ein Bildband, schön. Ja. Ja, Vögel und Liebesleben, das passt wie die Faust aufs Auge. Das sieht auch der heutige Sponsor unserer Episode so.
Ich glaube, da war die Überleitung noch nie so einfach wie heute.
Jetzt kommt Werbung.
Gut zu Vögeln, aber sicher. Ritex und Nabu machen gemeinsame Sache für mehr Vogelschutz mit Stil und Kondomen. Das Unternehmen Ritex ist sehr nachhaltig und das wirklich in jeglicher Hinsicht. Also sie nehmen Rücksicht auf den Umweltschutz, nicht nur wenn es um Vögel geht, sondern eben auch bei diesen Kondomen. Die sind aus FSC-zertifizierten Naturkautschuk-Latex. Das habe ich extra ein paar Mal geübt. Klingt kompliziert, ist aber wirklich auch aus sozial nachhaltigem Anbau und produziert mit 100% Ökostrom. Das Ganze ist auch noch verpackt in einer schönen Verpackung mit Haltung aus 100% Recyclingmaterial.
Ja, es gibt drei Varianten der Pro-Nature-Kondome. Einmal Classic, der sprichwörtliche Klassiker. Es gibt Sensitive fürs Feingefühl und die Feinfühligen. Und es gibt Intensive für alle, die mehr wollen. Made das Ganze in Bielefeld, steht Ritex natürlich für Premium-Qualität aus Deutschland. Keine halben Sachen. Jetzt könnt ihr sparen. 10% nämlich mit dem Code NABU25. Alles zusammengeschrieben und 25 als Zahl im Ritex Online-Shop. Gültig bis Ende des Jahres, bis zum 31.12.
Wer gut zu Vögeln ist, der Witz muss einfach sein, schützt nicht nur die Natur, sondern auch sich selbst. Ritex, sicher nachhaltig und anders. Schaut doch mal vorbei bei ritex.de.
Ende der Werbung.
Ja, Paul, wir haben ja schon gesagt, du bist ein Schriftsteller. Und man muss sagen, dein Debütwerk, was auch ich mir sagen lassen habe, viel in der Naturschutzbewegung in Ostdeutschland bewirkt hat, war der Bestseller Zurück zur Natur. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, als Naturwissenschaftler, der Bescheid wusste über die ökologische Situation damals in der DDR, hatte ich nicht vor, mein Leben so zu verbringen, dass ich jeden Tag im Büro sitze und sinnlose Tätigkeiten durchführe, nämlich geheim gehaltene Umweltstudien anfertige. Das habe ich 5 Jahre durchgehalten und dann habe ich mich befreit. Das war für die DDR ein äußerst ungewöhnlicher Schritt, nämlich raus aus der beruflichen Abhängigkeit rein in die Freiberuflichkeit war in der DDR eigentlich nicht erlaubt. Als Naturwissenschaftler sollte man der Volkswirtschaft dienen, aber mir war es wichtig, dass ich mein Wissen weitergebe. Und da gab es leider damals nur die, was heißt leider, es gab nur die einzige Möglichkeit über das Medium Buch, das Wissen zu vermitteln. Und das hat natürlich eingeschlagen. Eigentlich hätte es gar nicht erscheinen dürfen. Es war ein Unfall, dass es erschienen ist. Und es gab dann auch keine Nachauflage, nachdem es nach 3 Tagen ausverkauft war. Mhm.
Wahnsinn. Vielleicht kommen wir mal zum...
Vom Ältesten zum Neuesten.
Genau, vom Ältesten zum Neuesten, nämlich dem Liebesleben der Vögel 2024. Da geht es ja um Fortpflanzungsstrategien und Taktiken in der Vogelwelt. Und sie dienen ja letztendlich, das haben wir ja schon gesagt, zur Erhaltung der eigenen Art. Und da geht es ja oft auf um Themen wie Partnersuche und Werbung, aber auch um den ganz zentralen Begriff der Monogamie. Das kommt ja sehr häufig vor bei den Arten, die du vorstellst. Kannst du uns mal ganz kurz erst einmal erklären, was Monogamie heißt und wie das bei den Vögeln eigentlich so aussieht mit der Monogamie?
Ja, Mono, ein Männchen, ein Weibchen finden sich, paaren sich und arbeiten gemeinsam an einem Projekt, bis es erfolgreich beendet ist, nämlich Aufzucht des Nachwuchses bis zum Flüggewerden. Monogamie heißt nicht unbedingt sexuelle Monogamie, wie wir inzwischen wissen. Wir haben es lange Zeit angenommen. Monogamie ist soziale Monogamie. Die Sexualität kann man bei Singvögeln getrost ausklammern, denn bei fast allen Singvogelarten finden wir im Nest nicht nur Nachwuchs von einem Vater, sondern von 2 und manchmal von 3 Vätern. Und das ist alles sehr vernünftig, um es mal so zu sagen. Und das ist auch etwas, was die Weibchen so wollen. Denn Weibchen müssen ja die Zustimmung dazu geben. Ja, Weibchen bestimmen die Spielregeln. Mhm. Männchen können nur Anträge stellen, Weibchen sind wahlberechtigt. So, und die Weibchen wählen sich eben zur Kopulation nicht nur das eine Männchen aus, sondern hin und wieder auch mal ein zweites Männchen. Es sind meistens die Nachbarn, weil die kann das Weibchen gut einschätzen. Und das Ergebnis ist, biologische Vielfalt, genetische Vielfalt. Und das ist gut für das Überleben der Art.
Mhm. Du hast einen ganz interessanten Punkt gesagt, die Weibchen entscheiden, so sollte es auch sein. Aber das hat auch einen physiologischen Hintergrund, also einen vom Körperbau, nämlich die Weibchen können nicht dazu gezwungen werden. Also klar, da gibt es leider auch unschöne Sachen, gerade wenn ich an Enten denke und so. Da
das lassen wir mal weg.
Das lassen wir jetzt mal weg. Aber an sich muss das Weibchen quasi schon rein, um dass dieser Akt vollzogen wird, kann das Männchen sie quasi kaum dazu zwingen. Das ist, finde ich, nochmal interessant an der Stelle einzubringen.
Ja, also erzwungenen Sex gibt es bei Vögeln nicht, weil das Weibchen klappt den Schwanz nach unten und das Männchen kann mit seiner Kloake keine Verbindung zur weiblichen Kloake herstellen.
Du hast gesagt, es bringt Vorteile, Nachkommen verschiedener Väter zu haben. Kannst du das vielleicht nochmal kurz konkretisieren, was das im Speziellen bedeuten könnte?
Ja, der Nachwuchs ist dann einfach unterschiedlicher. Und wenn es zu extremen Umweltsituationen kommt, können bei genetischer Vielfalt doch das ein oder andere Exemplar diesen extremen Bedingungen widerstehen und die Art bleibt dadurch erhalten.
Hast du mal ein paar Beispielarten, wo das gut untersucht ist? Das schockiert vielleicht so den einen oder anderen Zuhörenden oder die Zuhörenden.
Das romantische Vogelpärchen.
Ja, weil man stellt sich ja Monogamie immer so menschlich romantisiert vor. Ne? Ja. Man bleibt lebenlang zusammen, man ist sich immer treu. Und so denkt man das ja auch von vielen Singvögeln. Ne? Aber die Meisen zum Beispiel, die ja allgegenwärtig sind, das ist ja anscheinend auch nicht so, oder?
Ja, also das ist bei allen Singvögeln so, dass es immer wieder mal Fremdfliegen gibt. Und ja, bei den Meisen tatsächlich, egal ob Kohlmeisen, die Tannenmeisen sind ja die absoluten Experten im Seitenspringen.
Ui.
Ja, man sieht ja, dass die Art überlebt hat, trotz dieser Seitensprünge. Wahrscheinlich wegen dieser Seitensprünge.
Was heißt, die sind da die Experten, machen die das am häufigsten?
Besonders häufig, ja. Genau.
Besonders häufig, okay. Und auch, wir reden von beiden Geschlechtern, die das machen, ne? Nicht nur die Männchen mit vielen...
Naja, die Männchen wollen sowieso immer.
Ja.
Aber die Weibchen müssen ja ihre Zustimmung geben. Mhm. Und das machen sie hin und wieder auch sehr gerne. Aber wie gesagt, Weibchen legen Wert auf Qualität der Männchen. Sie machen es nicht mit jedem, nicht mit einem dahergeflogenen. Mhm. Ja? Sie müssen also die Männchen, schätzen die Männchen ein. Und wenn das Männchen die Qualitätskriterien erfüllt, dann kommt es zur Kopulation nebenbei.
Wenn ich jetzt hier so dein Buch aufschlage, dann sehe ich ganz viele Kapitel mit vielen verschiedenen Arten. Was würdest du sagen, ich frage jetzt nicht mal nach der Lieblings, sondern was würdest du sagen, ist die verrückteste Geschichte? Wenn du jemandem das Buch gibst, sag, lies mal das Kapitel. Welches würdest du auswählen? Ich weiß, das ist schwierig, aber ich möchte das jetzt wissen.
Ja, ja, wir hatten ja schon den Kuckuck. Dürfen wir den nochmal erwähnen?
Natürlich dürfen wir erwähnen. Das ist der Verrückte.
Ja, also der Kuckuck ist ja uns sehr sympathisch. Er ruft übrigens Tag und Nacht und ist bei mir auch im Garten hin und wieder zu Gast. Was er dort anstellt, weiß ich auch nicht. Und es ist auch recht schwierig, den Kuckuck überhaupt zu erforschen, weil er hat kein eigenes Nest, zu dem er immer wieder zurückkehrt. Alle anderen Vögel kann man immer wieder dort sehen und begegnen. Ja, und der Kuckuck, wir wissen einiges über den Kuckuck, aber das meiste, was in meinem Buch steht, wissen die meisten Menschen eben überhaupt nicht. Ja?
Ich würde gerne auf das Kapitel Odinshühnchen, weil ich das sehr schön finde, auf den Rollentausch.
Ja, bei den Odinshühnchen, Rollentausch der Geschlechter, da ist das Männchen, spielt das Männchen die Weibchenrolle und das Weibchen die Männchenrolle. Die Weibchen sind also erst einmal viel hübscher und auch viel mobiler und viel lauter. Ja, sie imponieren auch mit Gesang und finden dann ein Männchen und dann gibt es die Begattung und dann sind sie sich erstmal treu. Ja, es werden 4 Eier gelegt, das Männchen übernimmt dann die Eier und übernimmt die Brutpflege ganz allein. Die Männchen sind sozusagen die Mütter, die spielen die Mutterrolle. Und das Weibchen zieht dann fröhlich weiter zum nächsten Männchen und kann dadurch den Bruterfolg verdoppeln und verdreifachen.
Ich lese ja auch noch queere Vögel. Was kannst du dazu sagen? Das finde ich sehr spannend.
Ja, also gleichgeschlechtliche Beziehungen sind auch in der Natur keine Ausnahme. Das gibt es also immer wieder. Und das ist auch das Besondere in der Vogelwelt, dass Erstaunliche für mich, diese Diversität und diese Flexibilität in den sozialen Beziehungen.
Finde ich auch ein gutes Statement an der Stelle. Ne? Mhm. Also das ist nichts, was es in der Natur nicht gibt, das ist was Normales. Möchte ich an der Stelle nochmal betonen.
Queere Vögel mit Fragezeichen. Wir können natürlich nicht uns hineinfühlen in die Vögel, was sie wirklich empfinden. Mhm. Aber wir können feststellen, dass es gleichgeschlechtliche Beziehungen gibt. Und zwar bei sehr verschiedenen Vogelarten. Gänse hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da gibt es ja auch das Modell der Männerfreundschaften. Das sind dann gleichgeschlechtliche Beziehung, keine homosexuellen, sondern homosoziale Beziehung zwischen zwei Männchen. Und im Frühling, dann merken sie, oh, dann wird Testosteron ausgeschüttet. Mhm. Und dann wissen sie, was sie zu tun haben. Sie suchen sich gemeinsam ein Weibchen und erledigen alles, was zu erledigen ist. Beide kopulieren mit dem Weibchen, wobei es da auch eine Hierarchie gibt. Und sind auch ordentliche Väter, kümmern sich um den Nachwuchs, bis er flügge ist. Und wenn er flügge ist, ziehen sie sich wieder in ihre traute Zweisamkeit zurück. Mhm. Bei Enten gibt es natürlich auch Modelle, dass zwei Weibchen sich zusammenschließen und gemeinsam ein Nest bewirtschaften und mit Eiern versorgen. Ja, und die müssen natürlich befruchtet sein, aber das ist ja bei Enten überhaupt kein Problem. Es gibt ja einen großen Überschuss an Erpeln und die Erpel übernehmen dieses Geschäft ohne weiteres.
Und danach machen sie sich oft aus dem Staub.
Die machen sich aus dem Staub, weil sie haben auch sind nicht mehr gebraucht und nicht mehr gefragt.
Aber das ist interessant. Also diese zwei Erpel der Gänse, die bleiben dann auch über mehrere Jahre in einer sozialen Beziehung?
Ja, die mögen sich.
Interessant. Ja. Das war mir auch neu.
Ja.
Und wie ist das eigentlich beim Weißstorch, also unserem Wappenvogel des Nabus? Das ist ja auch so, dass sie eigentlich mehrjährige monogame Beziehungen führen. Wodurch ist das eigentlich gegeben?
Dass sie sozusagen innerhalb einer Saison nicht fremdfliegen.
Das und dass sie aber auch über mehrere Jahre die gleichen Paare zusammenbleiben. Das wird ja oft beobachtet.
Ja, also es gibt ja diesen schönen Satz, Störche sind eigentlich nicht mit ihrem Partner verheiratet, sondern mit ihrem Horst. Also die Bindung zur Immobilie ist stärker als zum Partner.
Und sie kehren bei vielen immer Menschen wieder, auch so, ja.
Sie trennen, also es ist ja keine Monogamie, weil sie sich im August trennen. Hm. Jeder fliegt in seine Richtung. Sie wollen dann ein halbes Jahr nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber im Frühjahr zieht es sie immer wieder dorthin, wo sie im Vorjahr zu Hause waren und gebrütet haben. Und wenn alles klappt und die beiden vorjährigen Partner zur rechten Zeit am rechten Ort erscheinen, setzen sie die vorjährige Ehe fort.
Sag jetzt mal so, wenn der Storch jetzt auf dem Heimzug doch wen anders kennenlernt,
Das gibt's auch, Reisebekanntschaften.
Reisebekanntschaften.
Ja, ja, oh, die sind, und wenn das zu früh passiert und auch schon bei einer Zwischenlandung es zu Kopulationen kommt, zu vorzeitigen Kopulationen, dann gerät das Weibchen unter Druck. Dann gibt es einen Legenotstand. Und dann kann es auch passieren, es ist auch schon passiert, dass das Weibchen dann auf einer Wiese einfach das Ei ablegt.
Okay.
Also muss es ja loswerden. Es ist noch nicht zu Hause.
Vorsicht
aber
beim Reisen.
Genau, das kann immer mal passieren.
Wie ist das denn? Ist es denn bei Schwänen denn zumindest so, dass, da würde ich jetzt sagen, das sind so die monogamsten, die mir einfallen. Da, wo man sagt, okay, wirklich nicht nur eine Saisonehe, sondern wirklich über viele Jahre ein Partner oder eine Partnerin. Und da gibt es ja auch Geschichten mit, wenn der eine dann verstirbt, dass es zur Fehlmauser, zu Rupfungen kommt, zu Gewichtsabnahme, also so Stresssymptomen, weil man vielleicht sagen könnte, der Partner der Witwer oder der, die Witwe trauert. Stimmt das?
Ja, also so funktioniert Natur. Es geht ja letzten Endes der Natur um die Arterhaltung. Und alle die Verhaltensweisen, die der Arterhaltung dienen, müssen belohnt werden. Ja, und das passiert mit Hormonen, mit Glückshormonen. Und alle Verhaltensweisen, die der Arterhaltung schaden, müssen wehtun. Und so wird die Art erhalten. Das ist das Steuerungsinstrument in der Natur. Aber zu den Schwänen mal, ja. Man muss gestehen, es ist die Regel, dass Schwäne lange zusammenhalten, aber es muss nicht lebenslang sein. Je mehr man forscht, umso mehr Ausnahmen erkennt man, dass es eben auch mal zu Wechsel kommt. Und der Wechsel findet vor allem dann statt, wenn der Bruterfolg nicht eintritt. Und das ist auch alles vernünftig und nachvollziehbar. Wenn es keinen Nachwuchs gibt, dann klappt es eben mit ihm oder ihr nicht, dann suche ich mir einen neuen.
Ja, genau. Ja, Paul, also wirklich viele, viele spannende Geschichten. Was mir jetzt so direkt einfällt, was ich vielleicht nochmal erzählen möchte: Wachtel, ne, gleiches Jahr, wo die Brut ist, kann auch selbst gebrütet werden.
Ja.
Richtig?
Das sind die Schnellstarter. Ja, nach 3 Monaten nach der Geburt sind sie schon geschlechtsreif.
Das ist verrückt. Ja. Und das Kontrastprogramm, sowas wie zum Beispiel, weiß nicht, Seeadler, Steinadler, da dauert das Ganze ein bisschen länger, ne? 4, 5 Jahre bei den großen Adlerarten. Das heißt, da haben wir wirklich einen Kontrast im selben Jahr oder 5 Jahre später. Und wir hatten, falls ihr euch erinnert, noch immer das tolle Beispiel von Wisdom, der Albatros-Dame, die noch mit, ich weiß nicht, wie alt sie mittlerweile ist, 80, 70 oder so,
76, glaube ich, ne?
Immer noch brütet. Das ist schon wirklich verrückt.
Das ist das Besondere bei den Vögeln. Sie werden nie unfruchtbar.
Ja.
Weder Männchen noch Weibchen.
Sie altern nicht. Also keine,
und sie altern nicht. Und sie hören auch nie auf, jedes Jahr im Frühjahr einen Partner oder eine Partnerin zu suchen.
Mhm.
Ja, das heißt, sie haben kein Einsamkeitsproblem im Alter, was wir von Vögeln lernen können.
Das ist nicht schlecht. Das, wobei wir schon mal cool bei Spatzen hatten, dass die im Alter die Anzahl sozialer Kontakte vermeiden. Also reduzieren, nicht vermeiden.
Ja, ja.
Vielleicht noch eine kurze Frage. Oft spielt in deinen Buchtiteln die Komplexität in der Natur eine Rolle. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn die Vögel in diesem Komplexitätskosmos?
Naja, Vögel sind ein wunderbares Beispiel für komplexe Beziehungen untereinander, aber auch zwischen Vogel und Umwelt. Und das ist ja eigentlich auch unser Problem. Ja, unser Leben wird immer komplexer und komplizierter. Und wir schaffen uns Probleme, die wir lösen müssen. Und da orientiere ich tatsächlich immer wieder auf die Vögel. Wie lösen Vögel ihre Probleme? Also wenn wir gerade bei der Fortpflanzung sind, während der Fortpflanzungszeit kümmern sich die Vögel wirklich nur um das eine, um das Wichtigste.
Mhm.
Und sie haben nebenbei keine anderen Termine. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Vögel können unterscheiden zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen, wenn man das so sagen darf. Ja, wir Menschen befassen uns mit sehr vielen Dingen, aber die wirklich wichtigen Dinge, die vernachlässigen wir oder verdrängen sie, weil sie unbequem sind. Das ist bei Vögeln nicht so. Sie stellen sich wirklich den wichtigsten Herausforderungen.
Mhm. Also Fortpflanzung, aber auch positive soziale Bindungen, das kann man so sagen.
Vielleicht als kleinen Abschluss für den Hauptteil des Themas, welchen Rat würdest du unseren Zuhörenden an die Hand geben, wenn es darum geht, das Leben menschen- und naturgerechter zu machen?
Ja, bei allem, was wir tun, jeden Tag, was wir in Anspruch nehmen, die Frage stellen, wie wirkt sich das aus auf Natur, Umwelt, Gesundheit, Klima und Vögel? Von dieser Antwort leite ich ab mein persönliches Verhalten. Und damit kann man sehr viel beitragen zur Lösung unserer größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das macht mir Freude auch etwas zu leisten, was unsere Lebensgrundlagen erhält und was letzten Endes auch mir selbst dient. Denn wenn ich Naturschutz betreibe, tue ich auch etwas Gutes für meine eigene Gesundheit, für meine seelische Gesundheit, für meine körperliche Gesundheit. Also viel rausgehen, Naturkontakt suchen, Naturberührung und Naturwissen aneignen, um das eigene Verhalten auf die Natur auszurichten.
Und da sind Vögel natürlich ein sehr gutes Vehikel für.
Wunderbar.
Finden wir alle.
Brückenbauer.
Genau. Absolut. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Gibt es natürlich auch Studien zu, ne, die das auch belegen. Der Kontakt zur Natur, auch der, vor allem auch der Kontakt zu Vögeln. Da gibt es einige Studien drin, die sich extrem positiv auf unsere Psyche, auf unsere Gesundheit auswirken.
Genau.
Und damit würde ich sagen, schließen wir das Hauptthema. Du bleibst hier noch ein bisschen bei uns. Du darfst den Bird of the Day ja auch nicht verpassen. Und damit gehen wir über zum Schlussteil.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, wir haben etwas für euch, das haben wir noch gar nicht vorgestellt, nämlich unser E-Learning-Angebot im Nabu. Wenn ihr Lust auf Wissen habt, dann entdeckt doch mal die Welt des Naturschutzes mit unserer spannenden Lernplattform Nabu-Wissen. Egal, ob ihr schon im Verein aktiv seid oder einfach nur ein Herz für die Natur habt, bei uns könnt ihr im eigenen Tempo und ganz spielerisch lernen, wie ihr euch für Klima, für Lebensräume, für Artenvielfalt und so weiter einsetzen könnt. Unter nabu-wissen.de gibt es eine ganz große Auswahl verschiedener Themenbereiche, wie zum Beispiel Artenschutz, Haus und Garten, Politik, Vereinsmanagement und vieles, vieles mehr.
Egal, ob das als Spiel ist, als Video oder als Kurs, es gibt verschiedene Lernformate. Taucht zum Beispiel ein in ein interaktives Spiel, wo ihr Vogelnisthilfen zusammenzuordnet oder ein Vogelstimmenmemory und erfahrt dabei auf unterhaltsame Weise, welche Maßnahmen den Tieren helfen. Und wenn ihr noch mehr lernen möchtet, dann schaut doch vorbei. Unsere kostenfreien Kurse wie Trautesheim, Nisthilfe für Vögel, da erfahrt ihr, wie ihr Nistkästen richtig anbringt, pflegt und kontrolliert. Also alle Infos dazu unter nabu-wissen.de.
Und damit kommen wir zur letzten Rubrik des Tages, dem Vogel des Tages, den Fabian jetzt in seiner alten Tradition und in seiner Funktion als Audio-Master hier abspielen wird. Und du darfst natürlich gerne mitraten, Paul, um welchen Vogel es sich handelt.
Und ab geht's. Das war mein Lieblingsteil.
Ja. Also ich liebe diesen Vogel, wann immer ich ihn höre. Also ein ganz tolles...
Er ist sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam und ich finde auch immer sehr comicartig. Also für mich ist das schon fast so menschlich, weil da so viele witzige Strophen bei sind.
Ich finde das Beste ist die Laserkanone.
Ja.
Also das ist wirklich...
Ja, also sehr kreativ, der Gesang.
Er klingt wie ein befiederter Flipperautomat. So merke ich mir das immer.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Die Art kommt bundesweit eigentlich nahezu überall vor. Ich glaube, es gibt so einige Stellen, wo die Art vielleicht nicht zu finden ist. Mhm. Visuell ist sie eher unauffällig, würde ich mal sagen. Auch wenn sie, was sie im Namen trägt, die Art, ein recht gelbes Gefieder hat. Ja, damit ist sie auch schon ein bisschen auffälliger als die meisten anderen der Verwandten in dieser Vogelgruppe. Ich finde, der Gesang verrät auch ein bisschen die Verwandtschaft, also in welche Richtung es geht. Also ich finde, es ist sehr Rohrsängerartig.
Das würde ich sagen, auch die Verwechslungsart. Also Sumpfrohrsänger, der kann auch ganz viel imitieren, ganz viel hintereinander machen. Habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, auch mitgebracht. Wir hören uns mal im Vergleich den Sumpfrohrsänger an. Hier haben wir auch dieses Wiederholen einzelner Motive, die wirklich auch ganz, ganz kurios sein können. Teilweise über 200 Vögel kann dieser Sumpfrohrsänger imitieren, auch Vögel aus Afrika und so. Mhm. Aber ich finde, er ist etwas nicht so laut. Meistens ist er so in so einem Staunen und das hört man ein bisschen leiser. Und dieses richtige Flipper-Automat-Ding. Ich finde, das hat mehr der.
Wir lösen auf. Paul, magst du auflösen?
Genau, über welchen Vogel reden wir hier?
Ich glaube, das war der Gelbspötter.
Korrekt.
Genau. Genau. Kennst du die verwandte Art, die immer mehr auch in Deutschland auftritt? Weißt du, welcher
das ist?
Aus dem
Südwesten einwandert.
Jo. Ja. Der Orpheuspötter.
Genau.
Den habe ich persönlich noch nicht gehört.
Ich auch noch nicht.
Ist, glaube ich, auch nicht
bisschen
ganz...
ähnlich.
Bisschen, ne? Nicht ganz so farbenfroh, glaube ich.
Nö, der ist ein bisschen blasser.
Hast du den auch bei dir bei der Elbe, wo du wohnst?
Nein, ist noch nicht angekommen. Also meines Wissens ist er noch nicht da. Und obwohl wir es auch schön warm haben, ja?
Ja.
Warmes Flusstal, viele Nachtigallen.
Kommt vielleicht noch. Ich würde sagen, wir hören ihn nochmal an. Ich habe auch extra schön 20 Sekunden hier, volle Gelbspötter-Power. Klingt doch wirklich, als würde er sich lustig machen.
Das ist so mein Lieblingsteil.
Ja.
Ja, wie immer, wenn ihr mehr zum Gelbspötter und zur heutigen Episode erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei beim NABU-Bundesverband auf Instagram und allen gängigen Social-Media-Plattformen.
Und da möchten wir uns jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Paul, dass du dabei warst. Ich habe hier auch dein Buch in der Hand und freue mich, wenn du da vielleicht gleich noch was reinschreiben würdest. Und als Dank, dass du heute da warst, ist dieses Buch hier, das NABU-Vogelbuch, für dich bestimmt. Und genau, ich habe das auch mitgeschrieben, wenn du möchtest,
schreibe ich
dir auch noch
ein
warmes Wort rein. Dann schreibe ich dir auch noch was rein. Und vielen Dank, dass du da warst. Viele sehr, sehr interessante Informationen.
Ja, auf ein neues Treffen, vielleicht beim nächsten Buchtitel.
Na, schauen wir mal.
Und ansonsten, ihr da draußen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, aktiviert das kleine Glöckchen, dann seid ihr immer von der frischen Reingezwitschert-Folge informiert.
Genau, schreibt uns gerne an vogelpodcast@nabu.de mit Kritik, Lob oder Vorschlägen. Wir freuen uns über jegliche Mail und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Reingezwitschert.
Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.